Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich schon seit 6 oder 5 Jahren immer einmal im Jahr auch zu euch kommen darf. Das hat nämlich den Vorteil, dass ich mich nicht immer wieder neu vorstellen muss. Und das Zweite ist, dass man miteinander hat den Vorteil, nicht noch lange gegenseitige Anwärmphase haben müssen. Ich hoffe, dass wenigstens, ich habe mich gefreut, einige Gesichter sind immer ganz vertraut vorkommen, schon beim Eingang. Und auch die Blicke so entsprechend waren, wir kennen einander, wenn ich auch manchmal die Namen nicht mehr weiss. Letztes Jahr wäre ich auch schon da gewesen und dann hat mir der Daniel Mühlenthaler gesagt, du Matthias, ich bin neu da, ich sollte noch ein bisschen mehr predigen. Könnte man das nicht verschieben? Und das haben wir jetzt auf heute verschoben und auf heute hat er mir geschrieben, ich freue mich zuzuhören. Wir haben nicht nur den Termin verschoben. Stimmt etwas nicht? Danke. Wir haben jetzt nicht nur den Termin verschoben, sondern ich habe das Thema auch noch verschoben. Ich habe also das Thema mitgebracht, das ich eigentlich schon gedacht habe für letztes Jahr, gegen Ende vom Jahr, nämlich eben das Thema mit Luther Widerstände überwinden. Ich habe im vergangenen Jahr, bin ich eingeladen worden, meine Frau und ich, eine Kulturreise zu begleiten an die Wirkungsorte verschiedener von Martin Luther. Ich habe mich gefreut, das war ein besonderes Erlebnis für mich, ja schon lange mal dorthin wollen, mal so ein bisschen die Kleider reinzusteigen von Martin Luther. Wir haben Erfurt besucht, wir haben Wittenberg natürlich besucht, wir haben die Wartburg besucht. Denn ja vor gut 500 Jahren war es, dass die Reformation ihren Anfang genommen hat in Deutschland durch Martin Luther. Und dann nur 3 Jahre später die Reformation ihren Anfang genommen hat hier im Kanton Zürich oder in der Stadt Zürich durch Zwingli. Und fast gleichzeitig hat noch eine zweite wichtige Reformation ihren Anfang genommen, auch hier in Zürich. Ich sage darum eine wichtige Reformation, weil sie vor allem für uns wichtig ist. Nämlich die Reformation durch die freikirchliche Täuferbewegung. Da haben wir schnell eingeblendet. Das ist der Konrad Grebel, das ist, dem sagt man echt der Begründer von der weltweiten Täuferbewegung. Und der Konrad Grebel war ein junger Familienvater, der nicht 30 geworden ist. Aber enorme Auswirkungen gehabt. Weil Täufer sind eigentlich die Vorfahren, sage ich jetzt mal, von der FEG. Ganz allgemein die Vorfahren von der Freikirche. Und Täufer sind auch die Vorkämpfer gewesen von der Glaubens- und Gewissensfreiheit. Die heute ja ein Menschenrecht geworden sind. Aber damals war es seit Jahrhunderten so gewesen, dass die Kirche auch den Glauben bestimmt hat, der Staat oft mit den Kirchen zusammen den Glauben von ihren Untertanen bestimmt hat. Und das hat auch die Reformation nicht können aufbrechen. Und die Täufer haben bereits damals schon gekämpft für die Glaubens- und Gewissensfreiheit, dass jeder frei ist, was er glaubt. Also ich habe mich intensiv mit der Geschichte letztes Jahr auseinandergesetzt, weil auch im Kanton Schaffhausen Täufer verfolgt worden sind. Und mich hat das tief beeindruckt. Die Täufer, die haben einen Weitblick gehabt. Für damals, dass die sind ihrer Zeit weit voraus gewesen, aber sie ist nicht reif gewesen. Und weiter sind Täufer auch Vorläufer gewesen von der Evangelisations- und Missionsbewegung. Und die Geschichte von der Täufer ist ja lange ein bisschen verdrängt worden. Sie ist verzerrt dargestellt worden, einseitig dargestellt worden. Es hat jetzt fast 4 Jahrhunderte gedauert, bis man die Geschichte der Täufer auch ausgewogen jetzt darstellt. Und was ganz, ganz schön ist, auch gerade in den letzten Jahrzehnten, dass verschiedene Staatskirchen, auch im Kanton Zürich, die reformierte Landeskirche, das anerkannt hat und auch öffentlich Buß da hat, sich entschuldigt hat für das Unrecht, das man den Täufer angetan hat. Die Täuferbewegung ist ja zum Teil im Blut ertränkt worden. Wenn man das ein bisschen nachverfolgt, das ist unglaublich. In Schaffhausen hat man die Täufer bis ins 17. Jahrhundert noch verfolgt. Also bis der letzte, man weiss es heute ganz genau, der letzte Täufer, der letztendlich ausgewandert ist. Aber heute haben wir das Thema mit Luther Widerstände überwinden. Und das Thema von heute ist weniger vielleicht ein hochtheologisches Thema, sondern vor allem ein praktisches Thema. Und ein seelsorgliches Thema. Und ich möchte jetzt dazu ein paar Verse lesen. und zwar aus dem Lieblingspsalm von Martin Luther. Der Lieblingspsalm von Martin Luther, das ist eben der Psalm 118. Und wir merken, wenn ich den Text lese, es fällt sofort auf, der Psalm 118, der hat eine enorm wuchtige Sprache und einen wuchtigen Inhalt. Und das passt auch gut zu der Persönlichkeit, zu der wuchtigen Persönlichkeit von Martin Luther. Und gerade der Psalm 118, hat Martin Luther Stehvermögen gegeben, geistliches Stehvermögen in der Auseinandersetzung von der Reformation. Und selbstverständlich möchte ich jetzt den Psalm auch in der Luther-Übersetzung, in der klassischen Luther-Übersetzung auch lesen heute Morgen. Nur ein paar Verse, ab Vers 13, Psalm 118. Martin Luther war ja auch ein Sprachgenie in der deutschen Sprache und das spürt man noch heute auch in den neueren Luther-Übersetzungen. Markant, wuchtig. Vers 13. Was heißt, man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Und jetzt kommt so quasi noch der Lieblingsvers von Martin Luther, Vers 17. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der ganze Psalm, wenn wir ihn jetzt noch weiter lesen würden, aber wir merken schon aus diesen paar Versen, die ich gelesen habe, lässt uns einen eindrücklichen Blick tun in den Gemütszustand vom Psalmist, den wir ja mit Namen nicht kennen. Aber wir können auch einen eindrücklichen Blick tun in die Ups und Downs von dem Psalmist, ins Auf und Ab von seinem Herz, von seinem Innersten. Und der Blick ist darum für uns so eindrücklich, weil wir das selber ja alle auch kennen in unserem Alltag. Schöne Erlebnis, aber wie schnell kann es wechseln? Wir landen in den tiefsten Abgründen von unseren Empfindungen. Nur ein kleines Beispiel aus unserer Familie letzte Woche. Wir waren in der Skiferien, schönstes Wetter wie seit Jahren nicht mehr. Wunderbarer Schnee, warm bis weit rauf. Oh, wir sind Ski gefahren, unser Jüngste war auch dabei und plötzlich wird er, ist 14, übermütig. Ich weiss nicht, was mit dem passiert ist. Plötzlich fährt er pfeifen gerade ab. Und meine ältere, also die ältere Tochter, die ist hinten drin und hat gesagt, dass jetzt passiert denn irgendetwas. Und es ist passiert, er hat es grauenhaft verschnetzelt. Komplizierte Beinbrüche. Die Ärzte haben bis nach Mitternacht operiert. So schnell kann es wechseln. Freude, das Geniessen und enorme Schmerzen. Am nächsten Tag sind wir einen Besuch im Kantonsspital in Chur oben. Ich war ganz erstaunt. Als ich in das Zimmer reinkomme, ist ein anderer Kollege, auch etwa 14, einen ähnlichen Beinbruch. Und die sind fidel, sitzen schon am Tisch und spielen Uno. Aber nicht so lange, bis der Arzt, der operiert hat, reinkommt, ist er gesagt, nein, das geht gar nicht. Absolute Bettruhe. Hätten die beiden Teenager sollen sehen, man hat gesehen, der Laden geht total ab. Also das ist unglaublich. Totaler Stimmungswechsel in diesem Zimmer. Absolute Freude. Schöne oder gute Stimmung. Und wie schnell kann es wechseln? Wir landen in den tiefsten Abgründen von unseren Empfindungen. Ich meine, das sind jetzt ja noch kleinere Sachen im Beinbruch. Aber es gibt noch schwerere Sachen. Wo die Lutherreise antreten sind, kurz vorher läutet mir ein Teilnehmer an, den ich kenne, und hat sich ausgedrückt, dass er sich freut auf die Reise. Und kurz vor der Reise, ganz kurz vor wir wollten abfahren, läutet er mit an und sagt, ich kann leider nicht kommen. Mein ältester Sohn, der 40 ist, im besten Alter, war in der Toskana in der Ferien mit der Familie. Er hat der Frau gesagt, ich gehe mit dem Rennvelo noch schnell eine Runde drehen. Und während der Fahrt das Herz versagen, er ist nie mehr heimgekommen. Ich glaube, wir können nicht nachvollziehen, was das bedeutet. Mir hat der Mann gesagt, ich bin viele, viele Jahre gläubig. Er ist auch in leitender Position im Reich Gottes. Das hat mir fast den Boden unter den Füßen weggenommen. Oder ein anderes Beispiel ist auch erst ein paar Monate her, vielleicht haben das auch vernommen, sind wir am Grab gestanden von einem 32-jährigen jungen Pastor, der tödlich verunglückt ist beim Aufbau eines Jugendfestivals, einem christlichen. Er ist 1,5 Jahre lang erst verheiratet. Und er hat ein paar Tage vorher zu seiner Frau gesagt, jetzt fangen die fetten Jahre erst an. Tödlich verunfallt. Ich glaube, die Gefühlslage von dieser Ehefrau kann nur nachvollziehen, wer das selber erlebt hat. Da öffnet sich Abgrund in unserem Innersten. Und auch der Martin Luther ist ja nicht nur die wuchtige und mutige Persönlichkeit gewesen, wie wir ihn ja oft kennen, nach aussen, sondern der Martin Luther ist gleichzeitig ein hochsensibler Mann gewesen. Und er hat gewusst, was das heisst, wenn es da heisst im Vers 13, man stößt mich, dass ich fallen soll. Nebst all dem Widerstand, den er erlebt hat in Bezug auf die Reformation, hat der Martin Luther auch tiefstes Leid in der eigenen Familie erlebt. Er hat müssen den Tod von zwei eigenen Kindern verkraften. Vor allem der Tod von seinem heiß geliebten Lenchen, wie das geheiss hat, hat er das Leben lang nie ganz verdaut und verkraftet gehabt. Und zudem hat der Martin Luther immer wieder auch mit Schwermut und mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Das ist ja die andere Seite von Martin Luther. Schwermut und Depressionen. Aber gerade diese schweren Erfahrungen haben Martin Luther zu einem guten, zu einem sehr einfühlsamen Seelsorger auch gemacht, wo eben die Trostbedürftigkeit vom menschlichen Herz kennt hat aus eigener Erfahrung einerseits und andererseits auch gelernt hat, sich Widerstände und Anfechtungen zu widersetzen. Luther-Kenner sagen, der Brennpunkt der Seelsorge bei Martin Luther kann man eigentlich in diesen zwei Worten zusammenfassen. Trost und Trotz. Trost und Trotz. Wie es da heisst in unserem Psalm, Vers 13, man stößt mich, dass ich fallen soll. Und dieses Stoßen beinhaltet ja nicht nur ein körperliches Stoßen, ein physisches Stoßen, sondern es kann ja oft auch ein Gestoßen sein in Gedanken bedeuten. Und so hat zum Beispiel der Martin Luther einem Freund, der immer wieder von Selbstmordgedanken plagen war, gesagt, ich zitiere jetzt ein paar Sätze, wörtlich aus dem Leben von Martin Luther. Er sagt oder schreibt dem Freund, darum müsst ihr, so nennt er den Freund, ein Herz und Trotz fassen gegen euch selbst und mit Zorn zu euch selbst sprechen. Nein, Gesell, wenn du doch noch so ungern lebst, du sollst leben. Denn so will's mein Gott, so will ich's haben. Hebt euch, ihr Teufelsgedanken, in den Abgrund der Hölle mit Sterben und Tod. Hier habt ihr nichts zu schaffen. Trotz. Darum müsst ihr ein Herz und Trotz fassen gegen euch selbst. Also der Martin Luther überlässt seinem Freund nicht einfach den anstürmenden Gedanken, sondern zeigt einen Weg auf, wie er mit diesen Anfechtungen umgehen kann. Indem er sie erstens als Gedanken vom Satan identifiziert, um nachher sie auch richtig abzuwehren. Einem anderen gibt der Martin Luther einen Rat, der auch schwermütig war, indem er ihm raten tut, genau das Gegenteil zu machen, was der Teufel ihm einflüstert. Genau das Gegenteil zu machen, was ihm der Teufel einflüstert. Ich zitiere einen Brief an einen Hauslehrer von seinen Kindern, der auch mit Schwermutsgedanken, mit depressiven Gedanken immer wieder zu kämpfen hat. Hört gut, also dem ratet seelsorgerlich. Jetzt geht es mehr um Trost.
Und so oft dich der Teufel mit diesen schwermütigen Gedanken plaget, suche sofort die Unterredung mit Menschen. Oder trinke etwas reichlicher. Oder treibe Scherze und Possen. Oder tue irgendetwas anderes Heiteres. Man muss bisweilen mehr trinken, mehr spielen, mehr Kurzweil treiben und hierbei sogar irgendeine Sünde riskieren und dem Teufel Abscheu und Verachtung zeigen, damit wir ihm ja keine Gelegenheit geben, uns aus Kleinigkeiten eine Gewissenssache zu machen. Andernfalls werden wir überwunden, wenn wir uns ängstlich darum sorgen, dass wir ja nicht sündigen. Deswegen, wenn der Teufel einmal sagt, trinke nicht, so sollst du ihm zur Antwort geben, gerade darum will ich kräftig trinken. So muss man das Gegenteil tun von dem, was der Satan verbietet. Aus was für einem anderen Grund glaubt ihr, dass ich, so wie ich es tue, kräftiger trinke, zwangslos plaudere, öfter esse, um den Teufel zu verspotten und zu plagen, der mich plagen und verspotten will? Darf ich euch daran erinnern, das schrieb der Martin Luther an Schwermütige, nicht an Übermütige oder Oberflächliche. Es ist mir noch wichtig, dass da nicht falsche Schlüsse gezogen werden. Und am nächsten Sonntag ein Haufen Bierharassen da hinten reinsteht. Und sie sagen, ja, der Welt hat das predigt. Und der Daniel das alles wieder muss ausbaden in der nächsten Predigt. Und das ist ja das Besondere in der Heiligen Schrift. Die Heilige Schrift sagt nicht jedem das Gleiche. Einem Schwermütigen wird nicht das Gleiche gesagt wie einem Übermütigen oder einem Oberflächlichen. Sondern der Martin Luther sieht, und da sehen wir sein Einfühlungsvermögen, auch seelsorglich, dass ein angefochtener Mensch nur tiefer in den Strudel von seinen eigenen finsteren Gedanken geraten tut, wenn er sich ausschließlich nur auf diese Gedanken fokussieren tut. Und darum ratet er genau das Gegenteil zu tun, was der Teufel ratet, wenn er sagt. Ich zitiere nochmal wörtlich, dem Teufel, der einem das Leben verdrießen will, gilt es dadurch ein Schnippchen zu schlagen, indem man die guten Gaben Gottes nicht verschmäht, sondern dankbar genießt. Genau aus diesen Worten heraus spüren wir etwas von dem Seelsorgerherz vom grossen Reformator. Also die beiden eben Berührungs- oder Brennpunkte der Seelsorge sind Trost zu spenden auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben Trotz oder Widerstand. Weil der Martin Luther selber immer wieder innere und tiefste Widerstände erlebt hat. Und gerade in diesen Anfechtungen und Widerständen gelernt hat, und jetzt wollen wir einen Schritt weitergehen, auch zu unserem Psalm, im Wort Gottes die Heime zu sein, im Wort Gottes gegründet zu sein und so Widerstand zu leisten in den Anfechtungen. Und gerade seine Impulse von Martin Luther sind für uns heute noch sehr, sehr hilfreich. Und darum wollen wir uns jetzt weiter dem Psalm zuwenden. Was ist denn die besondere Medizin in dem Psalm 118? Wo da drin ist, wo Martin Luther immer wieder geholfen hat. Ich lese es nochmal, Vers 13. Man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir. Und ich lese nochmal den Vers 16, wo es dann nachher heisst, die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Seit langer Zeit gilt ja so als Gesten oder als Zeichen von einem Sieger, sei es im Sport oder im Krieg, dass man eben seine rechte Hand aufhebt. Als Zeichen vom Sieg, als Zeichen von der Überlegenheit. Aber mir ist noch ein anderes Bild vor Augen, das Bild, das ihr hier seht auf der Leinwand. Als unsere Kinder noch klein waren, waren wir mal im Berner Oberland in der Ferien und dann haben wir mal einen Tagesausflug gemacht an den Thunersee nach Spiez. Wir sind dort am Hafen, haben wir ein bisschen flaniert und dann haben wir genau das Bild gesehen. Plötzlich taucht am Horizont eines von diesen grossen, majestätischen Schiff auf von der Thunerseeflotte. Und ich mag mich noch ganz gut an die Situation erinnern. Je näher das grosse Schiff gekommen ist, desto mehr Wellen hat es gegeben, desto lärmiger ist es geworden. Und dann hat man plötzlich gesehen, was näher gekommen ist, so wie es da in diesem Text steht, zur Rechten erhöht von diesem Schiff. Eine besondere Person. Vielleicht sehen Sie da drauf. Zur Rechten erhöht auf dem Schiff eine besondere Person. Und die näher gekommen ist, das ganze Schiff ist mir aufgefallen, die Person ist so richtig majestätisch da zur Rechten erhöht gestanden, ganz ruhig. Man hat gemerkt, die Person hat alles unter Kontrolle, sei es auf dem See und im Schiff. Ganz ruhig. Die Person ist in einer Sache sicher gewesen. Ihr habt schon lange gemerkt, von wem ich rede. Das ist mir das erste Mal so aufgefallen, das Bild. Nämlich der Kapitän. Der Kapitän. Und genau so ist es eigentlich auch mit Jesus. Das ist mir zu einem Bild geworden. Jesus ist gestorben. Jesus ist auch wieder auferstanden. Und er sitzt jetzt als der Auferstandene, könnte man sagen, gewissermaßen, wie der Kapitän erhöht zur Rechten Gottes. Das lesen wir immer wieder, wie wir es auch in diesem Psalm schon lesen. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Jesus sitzt noch heute ruhig am Kommandosteuer vom schaumenden, vom schnelllebigen Weltgeschehen. Im Moment ist ja das Völkermeer, wie es in der Bibel immer wieder genannt wird, wieder massiv in Bewegung. Aber Jesus, er sitzt am Steuer vom Weltgeschehen. Er hat alles unter Kontrolle. Er hat alles in dieser Welt im Griff. Aber nicht nur das, wenn ich bei diesem Bild aufbrauche, wenn es da heisst, die Rechte des Herrn ist erhöht. Jesus hat auch mein und dein kleine Lebensschiffli, was manchmal so schnell Angst einflößend erschüttert tut. Er hat es im Griff. Er hat alles unter Kontrolle. Das heisst, in all meinen Erschütterungen, in all meinen vielleicht auch Überforderungen im Alltag, in all meinen vielleicht auch körperlichen oder vielleicht auch seelischen Leiden, sitzt Jesus ruhig am Kommandosteuer, auch von meinem kleinen Lebensschiffli. Wir sind da immer wieder unsere Senioren von der FEG in Thayingen, ein Vorbild. Und ich denke, solche Senioren hat es auch da. Es ist eine ganze Reihe von Senioren, die jahrzehntelang Gemeinde geprägt haben. Wir haben auch ein paar ganz starke Persönlichkeiten unter den Senioren. Und jetzt, so kommt es mir vor, so alle miteinander von dieser starken Generation sind jetzt körperlich ziemlich schwächer geworden. Und wenn wir ab und zu ein Bibelstündchen miteinander haben, dann habe ich immer angefangen, zuerst einmal eine Runde machen von der persönlichen Befindlichkeit. Und so die letzten Monate haben ein paar Mal gesagt, ich habe es immer weniger im Griff, der Alltag. Die kleinsten Sachen vom Alltag. Ich glaube, das ist etwas vom Schwierigsten, wenn man so das Leben gemanagt hat, das Leben lang, stark war. Und jetzt kann man plötzlich die elementarsten Sachen nicht mehr selbstständig machen. Was mich immer wieder gefreut hat in dieser Runde, jemand ist, oder zwei sind jetzt schon gestorben unterdessen, ziemlich schnell. Aber sie haben bis zum Tod gesagt, ich habe es immer weniger im Griff. Also sie haben es natürlich mit anderen Worten gesagt, aber der Sinn. Aber ich bin so froh, dass der Kapitän es im Griff hat von meinem Leben. Die Geborgenheit, die das ausstrahlt. Die Ruhe. Ich bin kürzlich jemand beerdigt, es hat mich so bewegt, noch 2 Tage oder 3 Tage vor dem Tod, ich war am Totenbett, hebe die Hand auf eine von diesen Leuten und sagt, Jesus ist Sieger auch über den Tod. Und meine Frau war auch dabei und sie fragt meine Frau, wie geht es dir eigentlich? Das habe ich noch nie erlebt, am Totenbett, dass jemand noch fragt, wie es einem anderen geht. Das hat mit dem zu tun. Der Kapitän hat es in der Kontrolle. Jesus Christus. Ich habe es nicht mehr im Griff. Aber er hat es im Griff. Es hat mich bewegt, der Psalm, immer wieder, was da heisst, man stößt mich, dass ich fallen soll. Jetzt kann man vielleicht sagen, ja, zum Glück habe ich nicht so einen tragischen Todesfall erlebt, wie ich vorher geschildert habe von dem jungen Pastor. Oder man kann sagen, ja, zum Glück bin ich nicht so depressiv veranlagt. Zum Glück Tatsächlich. Aber das ist die Erfahrung von jedem Christ, dass er immer wieder spürt, da ist einer, der will, dass wir umfallen. Und wenn wir umgefallen ist, ist einer, der will, dass wir liegen bleiben. Das ist ja sein Ziel. Das ist die Erfahrung von jedem Christ. Und wenn du die Erfahrung nicht machst, muss man die Frage stellen, bist du überhaupt ein Christ? Das gehört zum Christsein immer wieder. Die Erfahrung, da ist einer, der uns stößt. Einer, der uns will, was wir umfallen. Einer, der uns einflüstert, Nachfolge von Jesus und die guten Gebote ernst nehmen. Das schafft eh niemand. So zu leben, wie es Gott ehrt. Ich begegne immer wieder, dass langjährige Christen sagen, ja, wir sind doch eh alles Sünder. Ihr Lieben, wenn man das sagt, ist das manchmal ein Indiz, vielleicht, dass wir nicht nur gestoßen worden sind, sondern dass wir bereits am Boden liegen geblieben sind und kapituliert haben und resigniert haben. Ich selber bin mit 15 Jahren zum Glauben gekommen, als ganz junger Schnaufer. Ich mag mich noch gut erinnern, so die Anfänge vom Glauben. Ich habe mich riesig gefreut über diese Identität in Christus, die ich jetzt neu bekommen habe. Ich freue mich heute noch darüber übrigens. Aber das war so neu. Durch Jesus bin ich jetzt ein neuer Mensch. 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Durch Jesus bin ich ein Kind Gottes. Durch Jesus habe ich jetzt ewiges Leben. Und manchmal fühlt man das richtig, das ewige Leben. Durch Jesus Christus bin ich erlöst. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite fast gleichzeitig wieder ein völliges Gefühlschaos. Ich konnte das manchmal nicht einordnen. Wie kann das so nebeneinander sein oder manchmal sogar miteinander? Freude, was ich bin in Jesus Christus. Die Sicherheit, die Geborgenheit und fast gleichzeitig, oder es wechselt manchmal wieder in ein völliges Gefühlschaos. Und ich mag mich noch gut erinnern, ich habe einen erfahrenen Christ mein Leid geklagt. Und der hat mir nur gesagt, das ist völlig normal. Ich weiss, wenn ich am Anfang enttäuscht war, bin, hat gesagt, das ist völlig normal. Du musst dich darauf einstellen, hat mir das erklärt. Und hat mir erklärt, warum? Weil Satan immer noch in dieser Welt aktiv ist. Man stößt mich, dass ich fallen soll. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin jetzt 25 Jahre, noch 26 Jahre verheiratet mit meiner Frau. Aber auch nach 26 Jahren, wir haben manchmal so dicke Luft in unserer Ehe. Manchmal wegen nichts und nochmal nichts. Und wir sagen manchmal, warum ist das so? Wir haben jetzt am nächsten wieder ein Ehevorbereitungsseminar. Ich kann Ihnen sagen, oder euch sagen, wir haben manchmal schon am Aufweg eine Spannung gehabt. Und ich manchmal meiner Frau sagen, also wir können eigentlich gerade umkehren und heimgehen. Was wollen wir denn ein Paar, die heiraten, überhaupt sagen? Wenn bei uns im Auto die Luft zum Abschneiden ist. Und du bist gar nicht handfest da, vielfach. Wir wissen manchmal selber nicht einmal recht, warum, aber es... Und wie manchmal haben wir zueinander gesagt, wir haben es wieder ein bisschen spät gemerkt, es ist der Wind. Es sind Widerstände vom Wind. Manchmal merkt man es ein bisschen früher, aber manchmal merkt man es wieder viel zu spät, obwohl wir schon lange Christen sind. Kennen das es auch? Oder kennen das nur Pastoren, so Spannungen? Wir haben einen neuen Jugendpastor bei uns, der sagt, boah, ist das ein Wechsel. Jetzt als Pastor vor allem, das Spannungsfeld noch intensiver zu erleben im vollzeitlichen Dienst als vorher. Ich weiß nicht, was du erlebst, Daniel. Ich sage, das ist gewöhnungsbedürftig. Und das auch mit dem gut umzugehen. Und darum sagt der Apostel Paulus uns allen immer wieder, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Den guten Kampf des Glaubens. Aber wie können wir denn da kämpfen? Und gerade der Psalm gibt nicht nur einem Luther, sondern auch uns eine extrem wuchtige Antwort. Nicht nur eine wuchtige Antwort, sondern auch eine hilfreiche, eine enorm ermutigende Antwort. Wie können wir denn den Kampf kämpfen in diesen inneren Widerständen, die immer wieder auf uns einprasseln? Ich finde es wunderbar, der Vers 15, ich blende ihn euch nochmal einblenden. Wo wir eine Antwort bekommen. Mir hat der schon viel geholfen, der Vers. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg.
Nochmal ein Erlebnis aus der Familie, halt wieder in der Ferien. Man könnte jetzt meinen, die sind ja die ganze Zeit in der Ferien, die Pastoren. Aber es sind viele Jahre schon her, schon lang, lang her. Wir sind in Südfrankreich damals in der Ferien gewesen. Das war noch eine Zeit, wo die Pastoren noch kein Handy hatten. Kaum Informationen, wir sind da völlig abgeschlossen gewesen. Und leider habe ich im Französischen in der Schule einen Fensterplatz mir ausgesucht. Also ich habe nichts vernommen, was da gross gelaufen ist um mich herum. Die Kinder sind noch klein gewesen. Und das ist immer schön, wenn die Kinder noch klein sind, oder? Dann kann man die mal unten tun. Und dann kann man selber auch noch früh ins Bett. Ein weiser Familienvater hat einmal gesagt, wenn die Kinder klein sind, muss man am Abend ausschlafen. Darf ich etwas Kritisches sagen dazu? Die jüngeren Familien machen das weniger heute, aber sie sind dafür ein bisschen mehr auf den Stümpen als die das gemacht haben. Am Abend ausschlafen, kalt auch früh ins Bett. Und so haben wir uns gefreut, die einmal unten. Nach viel Baden geht das schnell, ist man müde und wir sind auch müde. Und so sind wir einmal früh ins Bett in der Ferien. Wir haben es genossen. Ich mag mich gut erinnern an eine Situation. Ich war unter einem Lindtuch und wollte einpfusen. Und dann höre ich durchs Fenster durch plötzlich ganz kurz, aber heftig, fröhliches Kinderjubeln. Ein ganz fröhliches Jubel. Yeah! Und dann war es wieder ruhig gewesen. Und dann habe ich wieder ein bisschen versucht einzuschlafen unter meinem Lindtuch. Und wieder. Kurzes, heftiges, aber fröhliches Kinderjubeln. Und dann war es wieder ruhig gewesen. Und noch ein drittes Mal habe ich natürlich langsam gecheckt, um was es geht. Es war damals Fußball-Europameisterschaft in Frankreich. Endspiel. Und nach am Schluss der ganzen Geschichte sind die Kinder so fröhlich auf die Straße gesprungen, weil eben, ich habe es dann nachher können lesen in den Zeitungen, auch Französisch habe ich es dann können lesen, ist ja dann klar gewesen mit den Bildern, Frankreich ist Fußball-Europameister geworden. Jetzt könnt ihr nachrechnen, die vom Fußball rauskommen, wie lange das schon her ist. Und was mich bewegt hat, die Kinder, die einfach so rausgesprungen sind auf die Straße, so ungeniert, so natürlich, so herzhaft ihrer Freude und ihrem Jubel Ausdruck verleitend. Und das ist mir darum in Erinnerung geblieben, weil ich bin ja immer noch unter der Decke war. Und wenn ich mir das so anhöre, was da von außen abgeht, kommt mir der Bibelvers in den Sinn. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Und was mir geblieben ist von damals, ist das, ich habe mich unter der Bettdecke oder unter dem Lindtuch, nicht Bettdecke, habe ich mich gefragt, wie oft hört man denn Jubeln, herzhaftes Jubeln über den Sieg Gottes in den Häusern der Christen. Wie oft hört man das Jubeln aus unseren Häusern raus? Oder warum ist mir die Frage gekommen, und ich möchte auch heute wieder stellen, warum machen wir das so wenig, so richtig jubeln über den Sieg Gottes? Oder warum haben scheinbar die Sportfans Monopol pachtet in Bezug auf das Jubeln? Geht jetzt wieder los an der Olympiade? Jawohl, Dopingskandal, also so viel zu jubeln gibt es eigentlich nicht mehr. Aber wenn die Schweizer gewinnen, wird das ganze Land jubeln. Wenn wir mal überlegen, wir Christen haben noch viel mehr Grund zum Jubeln als alle Sportfans miteinander. Wir wissen ja nicht ganz genau, was sich alles in der unsichtbaren Welt abgespielt hat, wo Jesus in grössten Qual am Kreuz gehangen ist. Es kann gut sein, dass der Satan unter Jesus sieht am Kreuz, da ist ja etwas passiert in der unsichtbaren Welt, vielleicht heimlich schon denkt hat, endlich habe ich meinen grössten Widersacher los. Vielleicht sogar heimlich schon triumphiert hat. Aber was wir ganz sicher wissen, spätestens dann, wo Jesus am Kreuz noch die Worte ausgesprochen hat, noch mit letzter Kraft, welche sind die entscheidenden Worte gewesen? Das sind keine theologischen Worte, sondern juristische Worte. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Spätestens in dem Moment ist der Satan und mit ihm sein ganzes Dämonenheer innerlich zusammengezuckt, weil sie realisiert haben, Der Satan mit seiner Macht ist besiegt. Er ist noch nicht vernichtet, aber er ist besiegt. Er ist nicht vernichtet, aber er ist besiegt. Und es gibt ja viele, viele Belegstellen, wo das beschrieben ist. Wunderbar, ich möchte euch nur eine vorlesen. Im Kolosser 2, Vers 14 und 15, wo es heißt: Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Und jetzt kommen die wunderbaren Worte, da muss man sich eigentlich jedes Wort auf die Zunge zergehen. Und ich habe es euch darum auch aufgeschrieben. Auf diese Weise wurden die finsteren dämonischen Mächte entmachtet, das heißt, er besiegt, und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt. Darum ist Jesus auch nicht irgendwo am heimlichen Ort gestorben, sondern öffentlich erhöht, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Das ist der Sieg vom Evangelium. Das ist der Sieg von Jesus. Aber es bleibt, was man da gelesen hat, auch in diesem Psalm. Das ist spannend. Man stößt mich, dass ich fallen soll. Aber gerade wenn ich das erlebe, wenn du das erlebst, ich werde wieder gestoßen, innerlich oder äußerlich, dann liegt es an mir und an dir, dieses Faktum vom Sieg von Jesus im Glauben wieder neu zu beanspruchen, im Glauben wieder neu festzumachen. Zum Beispiel, wenn negative Gedanken oder negative Versuchungen erbarmungslos auf uns einhämmern. Oder wenn sich irgendwelche sündigen Tagträume in unserem Denken wieder einnisten wollen, wenn uns von Jesus wegziehen, dann liegt es an dir und an mir, gerade in dem Moment, die Gedanken, sich auf den Sieg von Jesus zu berufen. Ich weiss nicht, ob einige noch der Richard Krise kennt haben, der markante Evangelist. Ich höre ihn jetzt noch in den Ohren und er sagt, wenn das Blut in deinen Adern zu kochen beginnt, dann meint er eben die Widerstände. Wenn das Blut in deinen Adern zu kochen beginnt, dann proklamiere den Sieg Jesu. Und es funktioniert. Vielleicht denken jetzt einige, lieber Matthias, da vorne, aber das ist doch nichts Neues, was du predigst heute Morgen. Das wissen wir doch schon lange. Wisst ihr was? Es geht gar nicht darum, dass wir jeden Sonntag etwas Neues hören, sondern es geht darum, dass wir die wesentlichen Sachen vom Evangelium immer wieder neu tun. Ein Gottesmann hat einmal gesagt, viele Christen kümmern sich um die letzten Dinge, aber haben dabei die ersten noch nicht gelernt. Und es geht in unserem Leben immer wieder darum, dass wir die erste Sache als ABC vom Evangelium immer wieder uns in Erinnerung rufen, immer wieder beansprechen. Und gerade der Psalm ermutigt uns da dazu, dass wir das immer wieder neu und konkret im Alltag tun. Wenn du zum Beispiel im Internet bist, gilt ja für jung und für alt. Wer Seelsorger ist, weiss, also wir kennen es aus dem eigenen Leben. Wenn du im Internet bist und im Begriff bist, plötzlich Seiten anzuklicken oder eben vielleicht kleben zu bleiben, immer wieder kleben zu bleiben, wo du genau weißt, das tut mir nicht gut. Das verschmutzt meine Fantasie. Dann proklamier den Sieg von Jesus. Und zwar nicht in einer verkrampften Art und Weise, das ist ja das Schöne vom Evangelium, wir müssen ja den Sieg nicht machen. Sondern man singt mit Freuden vom Sieg Gottes in den Hütten der Gerechten. Man kann das auch einüben, ganz fröhlich, wenn die Anfechtungen kommen. Ganz fröhlich, man kann das sogar singen. Es gibt ein Lied. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Oder wenn Gedanken vom Neid kommen. Oder von der Eifersucht. Wir sind ja verschieden versuchlich. Die einen sind da ein bisschen schwächer, die anderen sind da ein bisschen schwächer. Der Satan weiss das, wo wir schwach sind. Oder vielleicht sind es auch gewisse Verletzungen, die manchmal plötzlich wieder aufbrechen. Und mit denen werden wieder so alte Groll raufkommen. Du darfst dich wieder sofort auf die Ebene vom vollbrachten Sieg von Jesus stellen. Und da fließt mir und dir von diesem Sieg her immer wieder neue Kraft zu, dass wir uns nicht beherrschen lassen von all diesen Sachen, die uns von Jesus wegziehen wollen.
Bibel braucht ein Wort, das immer wieder man findet im Neuen Testament in Bezug auf das Thema. Sie nennt das Wort überwinden. Überwinden. Es ist möglich, aufgrund vom vollbrachten Sieg von Jesus. Darum nochmal, man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Das wäre mein Wunsch, dass der Vers euch nachläuft, die ganze nächste Woche. Und auch wenn irgendetwas wieder kommt, dass der wieder präsent ist. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Das heisst, du darfst unerschrocken von dem Siegesrecht Gebrauch machen. Das ist nämlich ein Recht. Der Sieg, den Jesus am Kreuz über Satan und Sünde erworben hat, ist dir geschenkt. Und zwar nicht, dass man den irgendwo im Bild ausdrückt, irgendwo im Keller ohne Hand. Sondern er ist uns geschenkt, dass wir ihn immer wieder beanspruchen, dass wir den Sieg immer wieder abholen. Und dazu will uns der wuchtige Psalm immer wieder neu und kräftig motivieren. Und das hat nicht nur Martin Luther damals geholfen, das hilft auch uns. In dem Sinn möge Gott euch alle reich segnen. Amen. Darf ich noch